Dienstag, da passierte auf der A2 ganz in der Nähe hier ein schreckliches Busunglück. Die meisten von Ihnen werden darüber gelesen haben, davon gehört haben. Die 32 Passagiere zwischen 43 und 80 Jahre alt, ein 13-jähriges Mädchen noch darunter, waren auf der Rückfahrt von einem Ausflug ins Münsterland. In wenigen Minuten würden sie zu Hause sein. Und dann kurz vor der Ausfahrt Herrenhausen, der Schock aus der Bustoilette steigt erst Rauch und danach eine Stichflamme. In rasender Eile breitet sich das Feuer aus. Der Fahrer kann seinen Bus noch auf den Seitenstreifen fahren, doch nur ihm und 12 Gästen in der Nähe der Türen gelingt die Flucht. Das brennende Fahrzeug können die anderen nicht mehr verlassen. 20 weitere Insassen verbrennen bei lebendigem Leibe, kurz bevor sie zu Hause angekommen sind. Und als die Nothelfer von Feuerwehr und Sanitätern zur Unglücksstelle kommen, dann können sie niemanden mehr aus dem Bus befreien. Sie können nur noch die Opfer versuchen zu identifizieren. Sie haben keine Chance. Und was Sie sehen müssen, das ist so furchtbar, dass einige von Ihnen später selbst seelsorgerliche oder psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Die Übermacht des Unglücks lässt alle Sprüche verstummen. Hier gibt es keine Hoffnung mehr. Entschuldigung. Keine Hoffnung mehr. Vor dieser Diagnose stehen wir Menschen immer wieder. Keine Antwort, kein Ausweg, keine Lösung. Hoffnungslos. Was können wir jetzt noch sagen? Keine Hoffnung mehr hatten auch die Menschen, von denen unser Predigttext heute Morgen berichtet. Und ich möchte Sie bitten, jetzt da mit mir hineinzuschauen. Einmal ist das da der Aeneas, schon seit 8 Jahren ans Bett gefesselt. Und im Bericht des Lukas, und immerhin ist der Lukas, der das schreibt, ja Arzt im Hauptberuf. Im Bericht des Lukas heißt das knapp und kurz, der war gelähmt. Und der war gelähmt, das bedeutet, es gibt keinen Ausweg. Es gibt keine Aussicht auf Heilung, auf Besserung der Situation. Es ist nicht zu machen, da war alles gelaufen. Und dann Tabitha oder Tabea, wie man den Namen auch aussprechen kann. Diese Tabitha, die war schon aufgebahrt im oberen Stockwerk ihres Hauses. Und auch hier ist der abschließende Krankenbericht von Lukas denkbar nüchtern, Vers 37. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in das Obergemach. Also zu Deutsch, sie haben sie aufgebahrt, dass die Leute dort in Ruhe von ihr Abschied nehmen konnten. Das ist die Situation, hoffnungslos. Die Klagefrauen sind schon im Haus, wie das damals üblich war. Sie singen ihr traditionelles Klageritual, die Witwen in Vers 39. Und jetzt muss nur noch irgendwie die Beerdigung überstanden werden. Und doch, es sind ein paar Leute dort, die wollen sich nicht in das Unvermeidliche fügen. Und die fragen sich, gibt es doch noch Hoffnung? Für Hoffnungslose? Das ist unser Thema heute Morgen, Hoffnung für Hoffnungslose. Der Predigttext, den Sie in Händen halten, ist die nächste Station in unserer Reihe über die Apostelgeschichte. Wir schließen heute Apostelgeschichte 9 miteinander ab. Vorher war es um die Bekehrung des Paulus gegangen, um erste Reaktionen aus der jungen Gemeinde auf die Bekehrung des Paulus. Und jetzt rückt für die nächsten 3 Kapitel noch einmal der Apostel Petrus in den Blick. In den nächsten 3 Kapiteln. Lukas schildert jetzt 2 Szenen, die sich nahe der Mittelmeerküste ereignet haben, nordwestlich von Jerusalem. Nordwestlich Jerusalem Richtung Mittelmeer. Da spielt sich das ab, was wir jetzt hören. Es geschah aber, als Petrus überall im Land umherzog, dass er auch zu den Heiligen kam, die in Lydda wohnten. Und dort fand er einen Mann mit Namen Aeneas, seit 8 Jahren ans Bett gebunden, der war gelähmt. Und Petrus sprach zum Aeneas: Jesus Christus macht dich gesund. Steh auf und mach dir selber das Bett. Und sogleich stand er auf. Da sahen ihn alle, die in Lydda und in Charon, das liegt etwas nördlich von Lydda, ein paar Kilometer weiter wohnten und bekehrten sich zu dem Herrn. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha oder Tabea, das heißt auf Deutsch übersetzt Rehe oder Gazelle. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Also hat viel gespendet. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in das Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, zwei Männer zu ihm und baten ihn, säume nicht zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach. Und es traten alle Witwen zu ihm, also diese Klagefrauen. Die weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf. Und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er gab ihr aber die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen, das heißt also die Christen dort, die Gläubigen und die Witwen, also die Klageweiber, zusammen und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde in ganz Joppe bekannt. Und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und es geschah, dass Petrus dann lange Zeit in Joppe blieb, bei einem Simon, der ein Gerber war, also der mit Tierhäuten arbeitete. Diese zwei Ereignisse haben ein Thema. Und das Thema heißt Hoffnung für Hoffnungslose. Eigentlich müsste man verzweifeln. Eigentlich kann man nur noch aufgeben. Aber hier ist es anders. Es ist Hoffnung da, weil einer da ist, der Jesus kennt. Darum ist Hoffnung da. Hoffnung für Hoffnungslose. Wie viel Hoffnungslosigkeit gibt es in unserem Umfeld? In unserer Nachbarschaft? Vielleicht sogar in unseren Familien? Wie viel Traurigkeit? Wie viel Ausweglosigkeit? Wie viel unbeantwortete Fragen? Und gerade an dem Punkt will Gottes Wort uns heute Morgen Mut machen. Wenn einer da ist, der Jesus kennt, dann gibt es Hoffnung auch für die anderen. Und natürlich dürfen wir keine übereilten Schlüsse aus diesen Berichten ziehen, wer Jesus kennt. Das heißt hier, wer mit Jesus lebt, wer an Jesus glaubt, wer wirklich Christ ist, der kann deswegen trotzdem nicht einfach die Heilungswunder wiederholen, die Petrus hier vollbracht hat. Das hat Jesus uns nirgendwo versprochen. Wir sind keine Apostel. Wir haben von Jesus weder den Auftrag noch die Ausstattung, so etwas zu tun. Obwohl es ja immer wieder Leute gibt, die lautstark an die Öffentlichkeit treten und behaupten, sie könnten sowas. Auf großen Versammlungen. Da lohnt es sich schon mal genauer hinzusehen, was die wirklich können. Warum wurden die Apostel und einige ihrer engsten Mitarbeiter von Gott so herausgehoben? Weil sie eine besonders schwierige Aufgabe hatten. Sie mussten Gottes Offenbarung zum Abschluss bringen, die Bibel. Sie brauchten eine besondere Glaubwürdigkeit. Sie brauchten eine besondere Autorität dafür. Und sie mussten Gottes Gemeinde auf den Weg bringen. Sie mussten die entscheidenden Weichen stellen im Namen Jesu. Und darum brauchten sie diese besondere Bestätigung. Und in den nächsten Kapiteln, Apostelgeschichte 10 bis 11, da wird Petrus eine welthistorische Entscheidung zu treffen haben. Nämlich den Durchbruch der Evangelisation hin zu den Heiden, was ich ja in Kapitel 8 schon andeutete. Also, dass jetzt endlich die Grenzen der Judenchristen gesprengt werden und sie offiziell alle Heiden gleichberechtigt zum Glauben an Jesus einladen. Das musste Petrus gewissermaßen auf den Weg bringen. Und deswegen braucht er jetzt nochmal besonders diese Beglaubigung und Bestätigung. Also, weil auf diesen Leuten der ersten Stunde eine so besondere Verantwortung ruhte, hat der Herr Jesus sie auch besonders ausgestattet und hat er sie besonders autorisiert. Das ist wahr. Nie vorher waren so viele spektakuläre Wunder passiert, wie in den 3 Jahren, als Jesus auf der Erde war und in den darauf, also als Jesus auf der Erde öffentlich wirkte und in den darauffolgenden Jahren, als die Gemeinde ihre Geburtsstunde hatte. Nie wieder vorher und nachher gab es so viele Wunder in so kurzer Zeit auf so engem Raum. Und schon in der späteren Apostelzeit wird es dann spürbar weniger. Da hatten die Wunder nämlich ihren Zweck langsam erfüllt und Gottes Offenbarung und die Apostel autorisiert. Und trotzdem ist der Jesus Christus, der hinter diesen Wundern stand, heute derselbe wie zur Zeit des Paulus und des Petrus. Das ist das Gute. Und Jesus ist genauso lebendig und genauso mächtig. Er hat nur, wenn man das so sagen darf, seine Methode, wie er in dieser Welt eingreift und wie er durch seine Leute wirkt, wie er durch uns wirkt, etwas verändert. Und das hatte er auch angekündigt, dass er das verändern würde. Aber der Grundsatz gilt genauso wie damals. Es ist immer Hoffnung da, wo einer da ist, der Jesus kennt und der zu Jesus gehört. Und wenn Sie Jesus kennen, dann sind Sie für Ihre Umgebung ein großer Hoffnungsträger. Und genau dafür will der Jesus Christus unsere Gemeinde einsetzen und jeden einzelnen Christen hier, um in die dunklen Winkel der Not, in die dunklen Krankenzimmer und Trauerhäuser, um all die anderen dunklen Ecken dieser Welt das Licht von Jesus zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und auch dazu hat Gott uns diesen Predigttext gegeben. Und der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass dieser Text in die Bibel reinkam. Damit wir hier von Petrus lernen können, bei aller Beachtung der Unterschiede, dass wir lernen können, wie wir Hoffnungsträger im Dienst unseres Herrn Jesus Christus sein können. Und wir wollen uns das jetzt genauer angucken. Der erste Auftrag, den Jesus uns in diesen Versen gibt, lautet, sei verfügbar für Jesus. Das ist das Erste, was wir festhalten, wenn Sie mitschreiben. Sei verfügbar für Jesus. Vers 32. Jetzt geschah aber, als Petrus überall im Land umherzog, dass er auch zu den Heiligen kam, die in Lydda wohnten. Also das ist das Erste, was wir von Petrus lernen konnten. Er war verfügbar für Jesus. Er hat sich eingesetzt für ihn. Er hatte alle Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen, Jesus zur Verfügung gestellt für seinen Dienst. Er war einsatzbereit. Sie haben die Situation vor Augen. Das Evangelium breitet sich zu dem Zeitpunkt stetig aus. Zunächst in der Umgebung Jerusalems, in Judäa, dann geht's weiter in den Norden Richtung Samaria und viele Menschen kommen zum Glauben in jener Zeit. Das ist die Situation. Es entstehen Hauskreise, es entstehen Gemeindekerne. Die Christen müssen ermutigt werden, sie müssen in Gottes Wort unterwiesen werden, dass nicht jeder so sein Privatevangelium sich zusammenbastelt. Sie brauchen Unterstützung und Schulung, sie müssen an ihre evangelistische Aufgabe herangeführt werden. Es ist viel Bedarf da für Hilfe, für Seelsorge, für Unterweisung, für Anleitung, für Ermutigung. Und das ist eben auch die Aufgabe der Apostel und ihrer Mitarbeiter. Und Petrus stellt sich zur Verfügung. Er ist verfügbar. Und dadurch kommt er auch an Lydda vorbei. Das liegt nordwestlich von Jerusalem, so Richtung Mittelmeer, etwa 18 Kilometer von der Küste entfernt. Nordwestlich von Jerusalem Richtung Mittelmeer. Dass Sie sich so ein bisschen vorstellen können, dort, wo die Küstenebene in das Bergland übergeht, da etwa liegt Lydda. Und Petrus wollte immer dort bereitstehen, wo Jesus ihn brauchte. Theoretisch wäre Petrus überall gebraucht worden. Sie kennen vielleicht die Geschichte von jedem Politiker, der war Staatssekretär, der kommt ganz abgehetzt von einer Konferenz und springt in sein Auto und der Chauffeur fragt ihn, Herr Sowieso, wohin soll ich Sie jetzt bringen? Und da überlegt er einen Augenblick und sagt, ach, ist ganz egal, wo Sie mich hinfahren, ich werde überall gebraucht. Das hätte man von Petrus wirklich sagen können. Der wurde wirklich überall gebraucht und er war gut organisiert und hat die Dinge auch gut geplant, aber er hat sich nicht auf seine eigenen Pläne festgelegt, sondern er blieb verfügbar für Jesus. Und das wird auch beim Fall der Tabitha so deutlich. Einige ihrer Mitchristen und Freunde haben wahrscheinlich von der Heilung in Lydda gehört und zu dem Zeitpunkt stirbt Tabitha. Und Sie müssen wissen, der Ort, wo Tabitha lebt, also Joppe, das ist das heutige Jaffa, oder Haifa, ist vielleicht besser bekannt unter dem Namen. Das liegt etwa 15 Kilometer nochmal nordwestlich von Lydda entfernt. Also Joppe liegt da nun wirklich fast direkt am Mittelmeer. Nochmal 15 Kilometer weiter. Und die hören in Joppe von den Vorgängen in Lydda und sagen, Menschenskinder, wenn der Aeneas geheilt werden konnte, vielleicht gibt es ja auch doch noch Hoffnung für Tabitha. Und dann schicken sie einige Leute hin und sagen, Petrus, kannst du nicht auch zu uns kommen? Und schauen sie, wie reagiert Petrus? Vers 39. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Er war verfügbar. Er hat gemerkt, in der Frage dieser Menschen ist auch die Stimme Gottes gewissermaßen enthalten. Und trotz aller Menschen, die er jetzt in Lydda zu versorgen hatte, da waren ja viele zum Glauben gekommen, er hatte ja viel zu tun da, hat Petrus erkannt, hier ist Gottes Ruf. Und er ist sofort mit aufgebrochen mit den Leuten und zur Tabitha gegangen. Er war verfügbar für Jesus. Und das ist die erste Haltung, die wir hier von ihm lernen können. Sei verfügbar für Jesus. Sei bereit, dich von Jesus dort einzusetzen und dort und so einsetzen zu lassen, wie es seinem Willen entspricht. Sind Sie verfügbar für Jesus? Letzte Woche habe ich von Montag bis Mittwoch eine Vortragsreihe in Rinteln gehalten, in der Stadtmission dort. Die stand unter dem Motto von Friedrich von Bodelschwingh, nicht so langsam, Sie sterben darüber. Da ging es um unsere evangelistische Verantwortung gegenüber den Nichtchristen. Sind wir verfügbar? Und Bodelschwingh hat einmal gesagt, ein jeder Tag, wo wir die Heiden auf das Evangelium warten lassen, ist eine Verlängerung ihrer Qualen, wenn sie es auch nicht sagen und nicht wissen. Nicht so langsam, die sterben sonst darüber. Bist du verfügbar? Verfügbar für Jesus, dass er dich in deine Umgebung schicken kann? Entscheidend dafür sind nicht die äußeren Umstände, unter denen wir leben. Entscheidend ist nicht, was für einen Beruf wir haben. Entscheidend ist nicht die Frage unserer Mobilität, unserer finanziellen Situation, unserer Familie, sondern entscheidend ist unsere innere Einstellung. Bin ich verfügbar für Jesus? Und vielleicht können wir morgen anfangen, früh den Tag mit dem Gebet, Herr Jesus, ich will dir heute zur Verfügung stehen. Was immer du mit mir vorhast, ich will verfügbar sein für dich. Lass es mich erkennen. Lass es mich verstehen und prüfen in deinem Wort. Und dann lass mich gehen, dort, wo du mich haben willst. Das ist das Erste, was Petrus zum Hoffnungsträger macht. Er ist verfügbar für Jesus. Und jetzt kommt der zweite Auftrag, den uns unser Predigttext ans Herz legt. Zweitens, erwarte das Eingreifen von Jesus. Sei verfügbar für Jesus und erwarte das Eingreifen von Jesus. Schauen Sie, so macht's Petrus. Vers 34. Petrus sprach zu Aeneas, Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund. Und was macht er mit der Tabitha? Vers 40. Als er in dieses Trauerhaus kommt und in den Saal im Obergemach, wo die Leiche aufgebahrt ist, da schickt er erstmal alle Leute raus, die ganzen Schaulustigen. Und dann steht hier, er kniete nieder und betete. Klar, er betet zu Jesus. Erwarte das Eingreifen von Jesus. Petrus weiß, wie total abhängig er ist davon, dass Jesus handelt. Verstehen Sie? Petrus, das ist nicht der begabte Wundertäter, der vor lauter Kraft kaum laufen kann. Sondern er ist der von Jesus völlig abhängige Botschafter. Petrus weiß, dass Jesus diesen Aeneas heilen will. In dem Fall muss Jesus ihm das irgendwie vorher klar gemacht haben. Denn es ist ja nicht so, dass Jesus jeden Kranken unbedingt heilen will. Aber bei dem war es so. Und deswegen kann Petrus das ohne Einschränkung sagen, Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund. Nicht ich mache dich gesund im Namen Jesu. Und ich habe die Salbung von Jesus und werde dir jetzt die Hände auflegen und dich gesund machen. Sondern Jesus macht dich gesund. Das ist ganz wichtig. Und ganz ähnlich läuft es dann wenige Tage später bei der Tabitha in Joppe. Da steht in Vers 40, er kniete nieder und betete. Er erwartet die Hilfe von Jesus. Und erst danach wandte er sich an Tabitha, an die Tote und sagt, steh auf. Verstehen Sie, nach dem Erfolg in Lydda, da hätte Petrus sich leicht überschätzen können. Da hätte er denken können, ach, ich muss nur ein Machtwort sprechen und dann klappt das schon. Ich bin ja der Apostel Petrus und ich bin ja so besonders begabt. Aber genau diesen Fehler hat er nicht gemacht. Inzwischen ist Petrus so gereift und in seinem Verstehen so gewachsen, dass er weiß, ich bleibe immer abhängig von Jesus. Er ist derjenige, der es tun muss. Wenn er es will, dann muss Jesus es tun und er muss es selbst tun. Und ich kann mir gut vorstellen, wie er hier in Vers 40 gebetet hat, Herr Jesus, du siehst, wie verzweifelt die Leute sind. Und wenn es dein Wille ist, dann kannst du es schenken, dass Tabitha noch einmal in dieses Leben zurückgeholt wird. Herr, sie ist dein Kind, du weißt, dass sie an dich glaubt, wenn du es willst. Und dann hat Gott ihm das klar gemacht. Wie, das wissen wir nicht. Und dann kann Petrus wirklich in Vollmacht sagen, jetzt steh auf. Und dann steht sie auch auf. Und dann ist alles klar. Petrus betet, weil er damit rechnet, dass Jesus Christus in diese Situation eingreift. Wie gesagt, wir leben in einer anderen Phase der Heilsgeschichte Gottes. Wir leben nicht in jener speziellen Phase, wo Gottes Offenbarung besonders massiv und komprimiert gegeben wurde, wo Gottes Boten darum besonders nachhaltig und auch in gewisser Weise spektakulär beglaubigt wurden durch diese Wunder. Aber auch wir dürfen und sollen damit rechnen und wir sollen wie Petrus dafür beten, dass der Herr Jesus eingreift und dass er sich all dieser hoffnungslosen Fälle annimmt, auf seine Weise. Und dass er auch die hoffnungslosesten Fälle zum Guten wendet, so wie er es will. Sie erinnern sich vielleicht an Charles Studd, bei dem wir gesehen hatten, dass dieser Missionar hoffnungslos krank war, mit seinen Zähnen große Probleme hatte, keine Hilfe hatte und Gott ihm auf ganz erstaunliche Weise plötzlich einen Zahnarzt ins Missionsgebiet schickt, der gar nicht davon wusste, dass Charles Studd ihn brauchte. Oder Sie erinnern sich noch dran, wie ich vor einiger Zeit erzählt habe von dieser Missionsstation, wo sie ein kleines Baby versorgen mussten, dessen Mutter gestorben war und dringend eine Wärmflasche brauchten und es völlig unwahrscheinlich war, dass sie die kriegten und sie beteten und dann hat Gott auf wundersame Weise dafür gesorgt, dass die rechtzeitig ankam und dass diesem Baby geholfen werden konnte. Gott hat 1000 Möglichkeiten einzugreifen und ich denke, jeder von uns könnte so manche Geschichte erzählen, die er persönlich erfahren hat, wo der Herr ihn durchgetragen hat und wo er vielleicht eine Weile warten musste, aber dann doch sehr deutlich die Hilfe des Herrn auch erfahren durfte. Rechnen wir mit dem Eingreifen Jesu. Wir haben nicht die Garantie, dass Jesus immer auf die Art und Weise eingreift, wie wir uns das erhoffen, wie wir das wünschen, wie wir uns das vorstellen. Aber wir haben die Zusage, dass er eingreift. Denn der Herr Jesus hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft bei mir an, so wird euch aufgetan. Und er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin da, ich sehe eure Bedürfnisse. Ich weiß, was ihr braucht. Und rechnet mit meinem Eingreifen. Für euch und auch für andere. Es lohnt sich immer, unseren Herrn im Gebet anzurufen und mit seiner Hilfe zu rechnen. Es lohnt sich immer. Und schon im Alten Testament, in Jesaja 59, Vers 1 steht, siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Gottes Arm ist nicht kurz, nicht zu kurz. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht höre. Unser Problem ist nur, dass wir oft nicht rufen und dass wir mit seinem Handeln nicht rechnen und dass wir es nicht erbitten und es nicht erwarten und dass wir uns entweder auf unsere eigenen Möglichkeiten verlassen oder die Situation vorschnell aufgeben. Und darum ist das so wichtig, wenn wir Hoffnungsträger sein wollen, erwarte das Eingreifen von Jesus und bete dafür. Und wisse, Gottes Hand ist nicht zu kurz, definitiv nicht zu kurz. Und dann kommt schon der dritte Auftrag, den Jesus uns durch das Vorbild des Petrus hier gibt. Also, sei verfügbar für Jesus, erwarte das Eingreifen von Jesus und jetzt drittens, richte andere auf, durch Jesus. Richte andere auf durch Jesus. Schauen Sie, was macht Petrus? Er sagt in Vers 34, steh auf und mach dir selber das Bett. Und sogleich stand er auf. Und dann nochmal in Vers 40, Tabitha, steh auf. Und sie schlug die Augen auf. Also, so sehr Petrus sich von Jesus abhängig weiß, er bleibt in diesen Situationen nicht passiv. Er richtet die Leute auf, er hilft dabei, er sagt dieses Wort. Nachdem er auf Jesus verwiesen und zu Jesus gebetet hat, wendet Petrus sich dann direkt dem kranken Aeneas und der schon verstorbenen Tabitha zu und er spricht sie persönlich an. Steh auf und bei Aeneas fügt er gleich noch einen Auftrag dazu, mach dir selber das Bett. Also was so manche Mütter ihren Kindern sagen, mach dein Bett. Das sagt auch der Petrus dem Aeneas. Sprachlich heißt das hier möglicherweise nicht, dass er es zudecken soll, sondern dass er es aufbauen soll. Also wahrscheinlich eine Sitzgelegenheit auch soll er da möglicherweise präparieren, dass er da mit Petrus drauf sitzen kann. Jedenfalls soll er etwas Sichtbares tun. Warum? Damit von Anfang an deutlich wird, dass die Situation sich geändert hat. Dass sie sich wirklich geändert hat. Dass er wirklich handelt. Dass er real auferstanden, gewiss, dass er real von seiner Krankheit genesen ist. Und sehen Sie genau hin, was passiert. Sehen Sie ganz genau hin. Was steht da in Vers 34 am Ende? Da heißt es, und sogleich stand er auf. Da steht im Griechischen das Wort euteos. Das heißt, zack, sofort. Nicht ein langes Rumzerren, Rumtasten und irgendwie Bearbeiten seiner Krankheit, sondern das Wort wird gesprochen und er steht auf. Euteos. Sofort. Und bei der Tabitha ist es genauso. Da heißt es dann ganz schlicht, und sie schlug ihre Augen auf und setzte sich. Eben noch tot und jetzt sitzt sie da mit aufgeschlagenen Augen. Nichts Spektakuläres, nichts Komisches, sondern sie sitzt da. Und auch Tabitha bekommt dann von Petrus einen Auftrag im Vers 41, er ließ sie aufstehen und dann ruft er die Christen, also die Heiligen und die Witwen als Zeugen, damit alle sehen, sie ist wirklich auferstanden und sie lebt wieder. Und was fällt auf? Es fällt auf der dramatische Unterschied zu den sogenannten Wundern, die heute in manchen Bereichen der charismatischen Bewegung behauptet werden. Schauen Sie mal, was ist hier bei Petrus los? Diese Heilung tritt spontan und sofort ein. Es gibt nicht irgendwie so eine allmähliche Besserung und irgendwann dann mal vielleicht, das ist ein medizinischer Befund, spontan und sofort. Es gibt kein langes Ritual, es gibt keine Beschwörung. Es wird nicht erst ein großes rituelles Gebet gesprochen und möglicherweise noch Hand aufgelegt und an bestimmte Stellen gelegt, sondern es genügt ein vollmächtiges Wort. Und weiter. Es gibt ein völlig eindeutiges Ergebnis. Es gibt eine eindeutig veränderte Situation. Das sieht jeder sofort. Von einer Sekunde auf die andere. Kein Rumgezerre an irgendwelchen Beinen, die man vielleicht verlängern will oder sonstigen Dingen. Und das Ganze geschieht nicht in einer öffentlichen, stimmungsvollen Veranstaltung, wo vielleicht gerade noch eine Lobpreisband mit Schlagzeug Stimmung gemacht hat, sondern es geschieht im Krankenzimmer des Gelähmten. Er war ans Bett gebunden, steht in Vers 33. Also er war da wirklich fest. Es war sein Krankenzimmer, in das Petrus kam. Und es geschieht bei Tabitha im Aufbewahrungsraum, also gewissermaßen im Leichenzimmer, im Obergeschoss, aus dem Petrus, das ist auch interessant, aus dem Petrus die Neugierigen vorher extra noch rausgeschmissen hat. Also im Vers 40 steht ja extra, er will die raushaben. Keine Show, sondern er handelt vollmächtig. Aber Christus handelt eigentlich. Und dann wird den Leuten nur das Ergebnis vorgestellt. Und schauen Sie mal, was uns heute bisweilen an Wundern ausgegeben wird, das ist eine Karikatur von dem, was wir hier bei Petrus finden. Einer, der zurzeit besonders viel Furore gemacht hat, bis ihn dann eine Ehekrise gewissermaßen gestoppt hat. Das war Todd Bentley. Also das ist der Mann hier mit diesen riesen Tätowierungen. Ein vermeintlicher Wundertäter aus Florida. Große Auftritte unter Berufung auf den Namen Jesu. Und von ihm heißt es, er kann bei seinen Erweckungsversammlungen auch handgreiflich werden. Dann schlägt er schon mal einem Kranken einen Zahn aus oder tritt einem an Darmkrebs leidenden Mann in den Bauch, um den Tumor auszutreiben. Eine Bibel nimmt Bentley bei seinen Auftritten selten in die Hand. Antreiben lässt er sich von einem weiblichen Engel namens Emma, auf den er sich beruft. Und wenn Bentley Menschen auf dem Podium anbläst, um sie mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, dann fallen sie reihenweise um oder geraten in Verzückung. Übrigens gibt's in der ganzen Bibel keine weiblichen Engel. Das gibt's nur in der Esoterik-Szene und im Okkultismus. Da gibt's weibliche Engel, aber nicht in der Bibel. Also das ist etwas völlig, völlig anderes als das, was wir hier bei Petrus finden. Bei Petrus werden wir eher erinnert an die Vorgehensweise des Herrn Jesus. Überlegen Sie mal, Sie können das in Markus 5 ab Vers 40 mal nachlesen, wie der Jesus da ein junges Mädchen heilt. Da schickt er auch erst die Leute raus. So hat's Petrus gemacht. Und dann spricht er ein Wort und sofort steht das Mädchen auf. Und wissen Sie, was der Herr Jesus zu dem Mädchen sagt? Auf Aramäisch. Er sagt, Talita Kumi. Mädchen, steh auf. Und wenn jetzt Petrus in dieser Situation bei Tabitha Aramäisch gesprochen hat. Wissen Sie, was Petrus dann gesagt hat in dieser Situation? Tabitha kumi. Das ist also ein unmittelbarer Anklang an das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt Talita kumi. Und Petrus hat in dieser Situation wahrscheinlich gesagt Tabitha kumi. Tabea, steh auf. Und er hat es so gesagt, um deutlich zu machen, ich schließe mich an das an, was Jesus getan hat. Er ist mein Herr. Und er ist der, der hier eigentlich heilt und nicht ich. Petrus kann nicht im eigenen Namen heilen, sondern nur im Namen Jesu. Und jetzt die Frage, was bedeutet das für uns? Wir können nicht heilen. Wie können wir andere Menschen aufrichten durch Jesus? Wie können wir anderen Menschen die Kraft von Jesus bringen und sie mit Jesus in Verbindung, in persönliche Verbindung mit Jesus bringen? Und die Antwort ist ganz klar, nicht durch irgendwelche Zauberkunststückchen, nicht durch irgendwelche Beschwörungen oder Formeln, sondern wodurch? Durch das Wort von Jesus. Durch das Wort, durch die Botschaft von Jesus, die wir im Auftrag von Jesus diesen Menschen bringen. Dadurch allein können wir sie aufrichten durch Jesus. Wenn wir mit den Hoffnungslosen reden, dann müssen wir natürlich mehr sagen als Petrus, weil wir ja kein Wunder tun können. Dann können wir nicht einfach nur sagen, steh auf. Aber dann können wir den Menschen deutlich machen, es gibt einen heiligen Gott und dem bist du nicht egal. Und er will dir helfen. Und bei Menschen, von denen wir wissen, dass sie zu Jesus gehören, dass sie Christen sind, können wir sagen, du darfst ihm vertrauen. Er hat seine Hand auf dein Leben gelegt, als du zu Jesus kamst. Und er wird dich sicher ans Ziel bringen. Und es muss dir alles zum Besten dienen. Du kannst ihm vertrauen. Steh auf und sieh auf Jesus. Er ist dein Herr. Und zu denen, die noch nicht Christen sind, denen können wir sagen, auch zu dir sucht Gott den Kontakt. Und vielleicht ist ja diese Not, die du jetzt durchmachst und die mir unendlich leid tut. Und ich würde dir so wünschen, dass du das nicht durchmachen müsstest. Aber vielleicht ist ja diese Not gerade die Zeit, in der Gott dich ruft. In der Gott dich merken lässt, dass du ihn eigentlich brauchst. Und in der Gott dich fragt, warum du ihn noch nicht gesucht hast. Er will dich rufen. Aber dein Problem ist, dass du ihn nicht sehen kannst, dass du ihm noch nicht glauben willst. Hier, das ist seine Botschaft. Verstehen Sie? Andere aufrichten durch Jesus. Wenn wir den Hoffnungslosen Gottes Wahrheit weitersagen, dann ist das viel mehr als so ein bisschen menschlicher Trost. Viel, viel mehr. Und dann bringen wir sie mit der größten Macht in Verbindung, die es gibt, Jesus Christus. Schauen Sie, was könnte man den Hinterbliebenen der Busopfer sagen vom letzten Dienstag, wenn wir Kontakt hätten zu einem von denen? Wir könnten ihnen auf alle Fälle sagen, ich bete für sie. Ich weiß, dass ihnen das wahnsinnig schwer jetzt sein wird. Und vielleicht haben sie alle möglichen Fragen, auf die sie keine Antwort finden. Aber ich bin überzeugt, es gibt einen lebendigen Gott. Und wer sich an den ruft, der wird nicht im Stich gelassen. Und ich will für sie beten, dass sie das erfahren. Und dass sie sich an ihn wenden können. Und dass sie merken, Jesus Christus hat eine Antwort auch für meine Situation. Schon im Alten Testament, da lässt der Prophet Jesaja den kommenden Messias sagen, in Jesaja 40, Vers 4, der Herr hat mir eine Zunge gegeben, dass ich wisse, mit den Müden, und man könnte auch sagen, mit den Hoffnungslosen, zu reden zur rechten Zeit. Und das will der Messias auch uns seine Leute lehren, dass wir wissen, zu reden mit den Müden, mit den Hoffnungslosen, zur rechten Zeit. Beten wir doch darum, dass der Herr uns das schenkt, dass wir wirklich andere aufrichten durch Jesus, dass wir sie hinweisen auf den Herrn und dass wir ihnen sagen, wie sehr sie Jesus brauchen. Natürlich gibt es auch noch anderes, womit wir trösten können und sollen. Dass wir zuhören, dass wir Zeit haben, dass wir jemanden auch mal in den Arm nehmen, dass wir ihn zum Essen einladen und sagen, komm, dass du dich mal aussprechen kannst. Das ist alles wichtig. Und es kann auch dazu beitragen, ihn aufzurichten. Aber die entscheidende Hilfe muss von Gott kommen. Die können wir nicht leisten. Und deshalb sind wir dem Hoffnungslosen ein Wort von Gott schuldig. Ein Wort, das ihn in Verbindung mit dem lebendigen Gott bringt, in Berührung mit ihm. Und die wichtigste Wahrheit von Gott, die der Hoffnungslose dann erfahren muss, ist Jesus. Und das ist das Letzte, was wir hier bei Petrus lernen. Das ist der vierte Punkt, der vierte Auftrag. Lade ein zu Jesus. Lade ein zu Jesus. Wir haben gesagt, sei verfügbar für Jesus. Erwarte das Eingreifen von Jesus. Richte auf durch Jesus. Und jetzt viertens und letztens, lade ein zu Jesus. Das ist das Entscheidende. Ist Ihnen schon aufgefallen, worauf diese beiden Berichte hinauslaufen? Von Aeneas und von der Tabitha. Worauf laufen sie hinaus? Man könnte ja erwarten, dass am Ende das Staunen über das Wunder steht und dass die Leute dem Petrus applaudieren und dass sich alle freuen und ein Willkommensfest für die Tabitha feiern und sagen, wunderbar, alles wieder in Ordnung, jetzt können wir so weiterleben wie vorher. Aber sehen Sie, genau das geschieht nicht. Wie endet das? Wie geht es in Lydda aus? In Lydda, da steht, und es bekehrten sich viele zu dem Herrn. Wenn Lukas da alles schreibt, alle, die in Lydda wohnten, dann kann das bei ihm auch mal so ein Sammelbegriff sein. Und der Großteil der Leute dort, Lydda war kein sehr, sehr voluminöser Ort. Jedenfalls, sie bekehren sich zu Jesus. Und schauen Sie mal, wie das in Joppe ausgeht, bei Tabitha, da steht auch in Vers 42, viele kommen zum Glauben an den Herrn. Das passiert. Das heißt, die Menschen bekehren sich, sie kehren sich ab von ihrem bisherigen Leben. Sie begreifen, ich habe ohne Gott gelebt, auch wenn ich das vielleicht nicht gewusst und nicht gewollt habe. Aber es war so. Ich habe mein Leben nicht an Gott ausgerichtet. Ich habe nicht nach seinem Willen gefragt. Ich habe so getan, als ob er Luft wäre. Und ich muss umkehren von meinem bisherigen alten Leben ohne Gott und ich sehe ein, dass ich Jesus brauche. Und sie erkennen das, diese Menschen, auch wenn sie äußerlich noch quicklebendig sind. Man könnte ja sagen, na gut, wenn es einem dreckig geht, dann ist er bereit, alles zu schlucken. Aber in Lydda bekehren sich auch die Gesunden. Das wird hier deutlich. Sie sehen ein, ich brauche Jesus, wenn ich mit dem heiligen Gott ins Reine kommen will, weil ich so vor ihm nicht bestehen kann, weil ich so seinen Geboten nicht genügen kann, weil ich so meine ganze Schuld, mit der ich ihn jahrelang oder jahrzehntelang ignoriert habe, nicht abtragen kann. Ich brauche ihn. Und dann steht hier, sie kommen zum Glauben. Das heißt, sie setzen ihr ganzes Vertrauen auf Jesus. Sie glauben, dass Jesus auch für ihre Sünde am Kreuz gestorben ist, dass er auch dort die Strafe auch getragen hat, die sie verdient gehabt hätten. Und sie sagen, ja, Jesus, ich glaube dir, du hast die Macht, Tote aufzuerwecken. Du bist selber auferstanden und ich glaube dir, dass das alles auch sonst wahr ist, was du gesagt hast. Dass du am Kreuz bezahlt hast für meine Sünde und für meinen Unglauben und dass du der Einzige bist, der mir vergeben kann. Und dann steht hier, sie kamen zum Herrn. Das heißt, sie haben sich vor Jesus als vor ihrem Herrn gebeugt. Sie haben gesagt, ja, dir gehört die Verfügungsgewalt über mein Leben. Du sollst mein König sein. Du sollst der Chef meines Lebens sein. Du sollst der sein, dem ich gehöre. Und mit all meinen Fehlern und Schwächen, die ich noch habe, du sollst mein Leben jetzt ganz in deine Hand bekommen und mich sicher zum Ziel bringen in deinem Reich. Dass ich nicht verloren gehe in der Hölle, dass ich nicht in ein dunkles Loch hineinsterbe, dass ich auch nicht ziellos über diese Erde laufe, sondern dass ich geborgen bin bei dir. Und so hat Petrus das den Leuten gesagt. Und das ist passiert. Und wir fragen, wie war das möglich? Wie war das möglich? Weil Petrus das Aufsehen, das durch die Wunder entstanden war in der Bevölkerung, und es hatte Aufsehen gegeben, weil Petrus das genutzt hat, um den Menschen die ganze Wahrheit über ihr Leben zu sagen, so wie Gott ihr Leben sieht. Und wissen Sie, ich weiß nicht, wie Petrus das gesagt hat. Das ist hier nicht beschrieben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er dafür leicht, zumindest in Joppe, auf die persönliche Lebensgeschichte der Tabea verwiesen hat. Die hatte nicht nur einen wunderschönen Namen, Reh, Gazelle, Tabea, Tabitha, sondern sie war auch sehr beliebt. Sie war auch sehr beliebt, warum? Weil sie ein Herz für die Menschen hatte. Die hatte anderen großzügig geholfen. In Joppe heißt es in Vers 36, war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Reh, die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Und diese Person, die war meiner Frau und mir so sympathisch, dass wir dann auch unsere Tochter nach dieser Tabitha benannt haben. Unsere Tochter ist nach diesem Apostelgeschichte 9 Text im Grunde genommen benannt. Und diese Tabitha, die war so beliebt, weil sie ein Herz für die Menschen hatte, großzügig war. Und schauen Sie mal, deshalb haben die, denen sie geholfen hat, dem Petrus auch die Kleidungsstücke gezeigt. In Vers 39 am Ende, da heißt es, sie zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Das war eine tolle Frau. Und diese Tabitha war ein gutes Beispiel dafür, wie man mit Gott ins Reine kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus gesagt hat, Leute, die meisten von euch, die kennen Tabitha. Und ihr wisst, viele von euch wissen, dass sie euch viel geholfen hat, dass sie viele gute Werke getan hat. Viele von euch sind hier die etwas anhaben, was sie genäht hat vielleicht. Und eines will ich euch aber sagen, Leute. Das Entscheidende am Leben von Tabitha ist etwas anderes. Das Entscheidende ist, dass sie eine Jüngerin Jesu geworden ist. Das ist das einzige Mal hier, glaube ich, dass der Begriff Jüngerin in der weiblichen Form steht, hier bei dieser Frau. Dass Petrus gesagt hat, Leute, das Entscheidende an Tabitha sind nicht ihre guten Werke, so schön das ist, sondern das Entscheidende ist, dass sie eine Jüngerin Jesu ist. Das heißt, sie hat sich zu Jesus bekehrt. Sie hat begriffen, dass ihre guten Werke nicht genug sind, um Frieden mit Gott zu bekommen und in den Himmel zu bekommen. Sie hat viele Almosen gegeben, sie hat viele Kleider für die Bedürftigen genäht. Aber sie hat kapiert, das ist nicht ausreichend, um mich dafür bei Gott einzukaufen. Auch wenn ich sicherlich ein sozialeres Gewissen habe als viele andere hier in meinem Ort. Sondern sie hat begriffen, ich brauche auch Jesus. Ich brauche Jesus genauso, seine Vergebung, weil keiner gut genug ist für Gott. Weil jeder Mensch in seinem Herzen, wie die Bibel sagt, ein Sünder ist, der innerlich Gott eigentlich nicht gehorchen will. Aber die Tabitha hat begriffen, Jesus hat auch meine Schuld am Kreuz getragen. Und wer sich jetzt zu Jesus flüchtet, dem vergibt er. Den nimmt er in seine Familie auf. Und der wird ein Jünger von Jesus. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Petrus dieses Beispiel der Tabitha verwendet hat, um zu sagen, gute Werke sind schön und gut. Ein ordentliches Leben ist erfreulich. Aber es ist nicht genug, um mit Gott ins Reine zu kommen. Du brauchst den Herrn Jesus und seine Vergebung. Du musst eine Jüngerin, ein Jünger von Jesus Christus werden. Bei allen edlen Taten, das Wichtigste ist, sie ist eine Jüngerin. Und Petrus wird dann gesagt haben, und ihr sollt auch Jünger Jesu werden. Und er wird sie gefragt haben, seid ihr schon Jünger Jesu? Wer von euch ist schon ein Jünger Jesu? Und das ist die Frage, die sie sich bitte auch stellen müssen. Bin ich schon ein Jünger Jesu? Bin ich eine Jüngerin von dem Herrn Jesus? Habe ich mein Leben wirklich ihm anvertraut? Habe ich so die Vergebung von ihm erbeten, wie das Tabitha getan hat? Ihr braucht ihn genauso, wird Petrus gesagt haben. Und darum fordere ich euch auf, darum lade ich euch ein, macht es wie Tabitha und bekehrt euch zu Jesus und vertraut ihm euer Leben an. Und viele haben das getan, so berichtet Lukas hier. Viele haben es getan, viele werden lebendige Christen. Und dann bleibt Petrus noch eine Weile in Joppe, wie es hier im letzten Vers steht, Vers 43. Petrus blieb eine lange Zeit in Joppe. Er wird den jungen Christen dort geholfen haben, bei den ersten Glaubensschritten. Er wird der Gemeinde geholfen haben, jetzt Schritt für Schritt die Bekehrten zu integrieren, sie im Wort Gottes zu unterweisen, sie zu ermutigen. Und so ist dann auch in Joppe und Umgebung eine starke, eine gute Gemeinde entstanden. Liebe Gemeinde, es ist ermutigend. Es ist so ermutigend zu sehen, wie Gott aus zwei ganz traurigen, hoffnungslosen Situationen, aus dem Krankenlager von Aeneas, der da 8 Jahre lag, ohne dass sich was tat, und aus der Bahre von Tabitha, wie Gott daraus etwas so Wunderbares entstehen lässt. Und dabei war Petrus ein brauchbares Werkzeug in der Hand Jesu. Auch durch uns will derselbe Jesus in dieser Welt tätig sein. Und auch aus hoffnungslosen Menschen will derselbe Jesus getroste Jünger und Jüngerinnen machen. Und darum schreibt er uns das. Darum haben wir diesen Predigttext heute. Und Gott zeigt uns an dem Beispiel von Petrus, was wichtig ist. Und er schreibt uns diese 4 Aufträge ins Herz. Sei verfügbar für Jesus. Erwarte das Eingreifen von Jesus und bete dafür. Richte andere auf durch Jesus. Durch seine Wahrheit, mit der du sie in Verbindung bringst, durch das Wort von ihm, was du ihnen sagst. Und schließlich lade ein zu Jesus. Das Letzte ist das Wichtigste. Lade ein zu Jesus. Und darum schließe ich mit der persönlichen Geschichte von John Harper, der im 19. und 20. Jahrhundert lebt und der genau das getan hat, mit großer Leidenschaft und Hingabe, der schon als 14-Jähriger angefangen hat, Menschen auf Jesus Christus hinzuweisen, weil er so früh zum Glauben kam und das wirklich, wirklich sein Herz erfüllt hat. Dieser John Harper hatte kein einfaches Leben hier auf dieser Erde, aber er hatte ein erfülltes Leben bis zum letzten Atemzug. Und traurig und tragisch war, dass er auf jener Titanic mitgefahren ist, die dann unterging. Er war auf dem Weg zu einer Vortragsreise in Chicago. Kurz vorher war seine Frau gestorben. Er hat wirklich manche Not und manches Leid durchmachen müssen. Aber er war auf dieser Titanic und er ist dann auch dort ums Leben gekommen. Und wenige Wochen später stand ein junger Mann, ein junger Schotte, in einer Gemeindeversammlung in Ontario. Und dieser junge Mann, erzählte dort etwas ganz Eigenartiges. Er berichtete dort in Hamilton in Ontario mit Tränen in den Augen, wie er zum Glauben gekommen war. Er war auch auf dieser Titanic gewesen, als sie mit dem Eisberg zusammenstieß. Und er berichtete dann, wie er sich an ein Trümmerstück geklammert hatte und schon im Wasser gewissermaßen hin und her geschleudert wurde, im eiskalten Wasser. Und dann sagt er, plötzlich trieb eine Welle einen anderen Passagier in meine Nähe. Und das war, wie ich dann erfuhr, John Harper. Auch John Harper hielt sich an einem der Wrackteile fest und er rief laut, bist du gerettet, Mann? Glaubst du an Jesus? Und ich antwortete, nein, das bin ich nicht. Und er rief zurück, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und dann trugen ihn die Wellen wieder fort, aber eine kleine Weile später wurde er wieder neben mich getrieben und er rief mich an und fragte, bist du jetzt gerettet? Und ich sagte, nein, ich bin auch nicht gerettet. Und er sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und dann verlor John Harper den Halt am Holz und ging unter. Aber dort allein in der Nacht mit 2 Meilen Wasser unter mir fing ich an Jesus Christus als meinen Erlöser zu glauben. Ich bin der Letzte, den John Harper zu Jesus eingeladen hat. Das war das Leben, das war die Überzeugung von John Harper. Und daran hat er bis zum Schluss festgehalten. Er hatte begriffen, wenn alles um uns herum untergeht, dann zählt nur noch eins, ob du gerettet bist oder nicht. Und wenn du fast nichts mehr tun kannst und dich nur noch bibbernd an ein Wrackteil klammerst, das sollst du trotzdem noch tun. Einladen zu Jesus. Und dadurch fand dieser junge Mann, dieser junge Schotte, am Tiefpunkt seiner Todesangst und am Tiefpunkt seiner Hoffnungslosigkeit den festen Grund, der sein Leben von da an trug und der auch dein Leben für immer tragen will. Und dieser feste Grund ist allein Jesus Christus. Amen.